Anders hören. Ein Podcast von andere Zeiten.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuesten Ausgabe von Anders hören. Diesmal geht es um ein sehr ambivalentes Thema, nämlich um den Begriff Mission. Was also hat uns das als Christinnen und Christen heute noch zu sagen? Gilt für uns noch der Missionsbefehl? Und wenn ja, wie sieht das eigentlich in einer modernen Gesellschaft aus? Und ich sitze hier mit zwei Damen, mit Susanne Richter, Radiopastorin beim NDR.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann zu diesem ambivalenten Thema.
Ja. Und mit meiner lieben Kollegin Iris Macke.
Hallo.
Projektverantwortliche für den anderen Advent. Was habt ihr für persönliche Erfahrungen mit dem Thema Mission gemacht,
Iris? Ich versuche erstmal den Begriff Mission eigentlich fast zu vermeiden. Ich arbeite jetzt ja seit fast 16 Jahren beim Verein Andere Zeiten und dieser Verein ist ja nun mal ein missionarischer Verein. Und wenn ich Menschen neu kennenlerne und die fragen mich, was machst du denn beruflich so, dann sage ich definitiv nicht, ich arbeite bei einem missionarischen Verein, sondern versuche das irgendwie einigermaßen zu umschreiben. Also der Begriff Mission ist ja nun mal negativ geprägt und so langsam frage ich mich aber, ob er das wirklich verdient hat und ob das eigentlich so sein muss.
Ich benutze den Begriff tatsächlich auch eher, wenn ich innerkirchlich eigentlich diskutiere, dann würde ich sagen, natürlich die evangelische Kirche im NDR ist im positiven Sinne missionarisch, aber alleine schon, dass ich sage, im positivsten Sinne, bedeutet, dass die meisten damit negative Erfahrungen gesammelt haben und tatsächlich dabei denken, dass man als weißer Mann nach Südamerika kommt und irgendwie indigene Völker ausrottet. So, das wird damit tatsächlich leider noch verbunden.
Und du, Frank?
Ja, ich verbinde damit ganz lustige Kindheitserfahrung. Ich bin neuapostolisch aufgewachsen und wir hatten so alle zwei Monate Dienst, einen Dienstag mit sogenannter Weinbergsarbeit. Und da ging ich dann immer mit einem erwachsenen neuapostolischen Christen von Tür zu Tür und wir haben geklingelt und gefragt, ob wir mit den Leuten über Gott sprechen können.
Hey, hey.
Aus heutiger Sicht vollkommen unmöglich, aber damals als Kind habe ich das total spannend empfunden. Einmal, weil man andere Wohnungen mal kennenlernt, wie leben andere Menschen. Und weil wir tatsächlich, ich würde mal sagen, jeden Abend mindestens einmal echt ins Gespräch kamen. Und das fand ich spannend. Später natürlich, ich bin ja auch nicht lange nur apostolisch geblieben, aber später, also aus heutiger Sicht, finde ich sowas unmöglich. Das würde ich auch in keinem Fall machen. Aber ich weiß, Menschen stellen sich anders dar, wenn man mit ihnen über Gott spricht. Das lohnt sich in jedem Fall, dahin zu kommen. Natürlich auf freiwillige Art und Weise, nicht eindringend und bohrend und so, dass sie in einer Verteidigungshaltung sind. Aber mit Menschen über ihren Glauben zu sprechen, über ihre Wertvorstellung, finde ich total spannend.
Wobei, ja, hast du recht. Und da kommt mir gerade in Erinnerung, dass ich ein so richtig missionarisches Erlebnis tatsächlich auch mal hatte in meiner Jugend. Ich glaube, ich war 15, 16. Und da war ich bei einer dieser Pro-Christ-Veranstaltungen, wo noch Billy Graham war. Und ich war mit zwei Freunden da, die sonst auch gar nichts damit zu tun hatten. Und die waren total geflasht hinterher von dieser Stimmung in der Kirche, von dieser Atmosphäre, die allein durch diese Videowand übertragen wurde. Und die waren total begeistert hinterher und meinten, Mensch, und das ist ja, reißt einen ja richtig mit und das ist ja richtig klasse. Ich war eher verwirrt, muss ich sagen, weil ich sowas immer ganz furchtbar fand und aber auch doch irgendwie berührt war tatsächlich von dieser Veranstaltung. Also das hat mich hinterher, ohne dass ich das jetzt hinterher nochmal so richtig geklärt hätte, hat mich das, glaube ich, so ein bisschen verwirrt zurückgelassen. Aber tatsächlich diese Pro-Christ-Bewegung war ja sehr erfolgreich da in den 90ern, glaube ich, war das, ne? Und sowas gab es ja auch damals. Mhm. Macht auch Stimmung, reißt Leute mit. Warum?
So Manipulation, das ist in meiner Familie immer als was total Negatives dargestellt worden. Also auch Beeinflussung. Ich glaube tatsächlich, dass es bis auf die NS-Zeit zurückgeht, dass meine Eltern so als Alt-68er immer gesagt haben, frag kritisch nach, wenn jemand versucht, dich irgendwie zu beeinflussen. Ne? So wirklich Traumatisierung eigentlich über Generationen hinweg. Also Beeinflussung kann auch was sein, was dich als Individuum weghaut. Da ist eine Gruppe, die dich versucht, in irgendeine Richtung zu bringen. Sei kritisch. So. Und deshalb, glaube ich, war ich immer ganz ablehnend auf solchen Veranstaltungen gegenüber und habe dann irgendwann gedacht, ja, aber man kann ja auch im positiven Sinne beeinflusst werden. Ne? Und das Christentum, wenn man sagt, die geben etwas, also Liebe beeinflusst auch. So, Liebe soll beeinflussen. Und wenn wir uns immer gegen Äußeres abschotten und sagen so, nee, ich bin nur, ich weiß nur selber meinen Weg und ich bin nicht offen, das kann auch nicht der Sinn sein. Und ich glaube, dazwischen findet dieser Diskurs so statt, ne? Wird das Gegenüber noch als Gegenüber auch wahrgenommen? Geht es nur darum, neue Eintrittszahlen in der Kirche irgendwie zu suggerieren? Also um was geht es? Was ist die Zielsetzung?
Also meine Beobachtung ist, dass viele Christinnen und Christen auch eine gewisse Scham verspüren, überhaupt über ihren Glauben zu reden. Das kann ich eigentlich gar nicht nachvollziehen. Ich bin ja erst recht spät wieder dann zum Christentum zurückgekommen. Und in meinem säkularen Berufsumfeld war das natürlich ein Thema. Man wurde als Sonderling gesehen, aber ich habe es immer empfunden, nicht als Ausgrenzung, sondern auch immer mit so einer gewissen Anerkennung. Der macht was jetzt irgendwie mit Anfang 50 nochmal was komplett anderes, alle Achtung irgendwie. Er entzieht sich so diesem üblichen Profitdenken und geht jetzt zu so einem gemeinnützigen christlichen Verein. Irgendwie, ja, war für viele ganz komisch, aber auch, ja, aber auch irgendwie, Mensch, der macht sein Ding. Und nun kann nicht jeder bei anderen Zeiten arbeiten, aber ich finde, wir müssen uns nicht schämen, Christen zu sein. Also klar kommen dann immer so, da kommt Kreuzzüge und man muss sich für die Rolle der Kirche im Nationalsozialismus irgendwie verantworten, aber Gott sei Dank haben wir ja auch unseren Bonhoeffer und die bekennende Kirche. Also es gibt genügend Ansätze, wie man positiv über Christentum reden kann. Und ich glaube, wenn man sich mal anguckt, wie Jesus das damals gemacht hat, dann kann man daraus noch ein Vorbild für heute erkennen, oder?
Ja, ich würde es auch sagen. Ich schäme mich auch. Ich schäme mich überhaupt nicht dafür, Christin zu sein. Ich schäme mich manchmal dafür, was die Kirche getan hat und was sie auch manchmal jetzt tut. Aber Christin zu sein, nö, das sage ich auch so. Ja, ich hatte auch neulich mal ein Gespräch, wo ich wirklich auch öffentlich auch gesagt habe, also auch im völlig säkularen Freundeskreis, dass mir mein Glaube dazu hilft, dass ich niemals das Leben sinnlos finde. Dass ich das selber so laut offen festgestellt habe für mich. Danach dachte ich auch, das ist ja fast, das war missionarisch eigentlich. Und da war auch erstmal so ein, oh ja.
Ja, wobei ich finde tatsächlich, es gibt ja diesen Spruch, der auch wahr ist, dass man eher über Sex spricht als über Glaube, oder? Und das Glaube ist doch einfach auch im persönlichen Gespräch immer noch ein Tabuthema. Empfindet ihr das nicht so?
Es kommt ja darauf an, wie man den Glauben jetzt so sieht. Ich glaube, tabu ist es dann, wenn man mit Glaube verbindet, da ist jemand so weit hinterm Mond, dass er die moderne Wissenschaft überhaupt nicht wahrnimmt und an irgendwie sozusagen noch in einer magischen Welt ist. Und ich meine, dieses Bild hat ja die christliche Theologie schon seit Jahrhunderten eigentlich überwunden. Und wenn man das Gespräch über Glauben so sieht, dass man über Wertvorstellungen redet und über die Frage, glaubt man an einen Sinn in allem oder nicht? Gibt es so etwas wie eine Erlösung? Wie unterscheiden wir Menschen uns von anderen Lebewesen? Dann bekommt das eine andere Wertigkeit. Und dann sind das Fragen, zu denen jeder Mensch doch irgendwie eine Meinung hat.
Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist, dass man weniger über Glauben spricht als über Sex. Also jetzt in unserer Interviewreihe am Anfang war das Wort, ist das ja so das Prominente, tatsächlich auch gerne über Glaubensthemen sprechen. Ich erlebe das mehr so, dass das Gebet tatsächlich oft intimer sein kann als Sex, sage ich jetzt mal. Also öffentlich frei zu beten, ohne das vorformuliert zu haben, finde ich extrem intim. Da würde ich das nachempfinden können. Aber inzwischen, dass man darüber redet, was einem Hoffnung und Kraft gibt und was die letzten Dinge sind, da erlebe ich eine erstaunliche Bereitschaft, darüber ins Gespräch zu kommen inzwischen. Ihr hattet jetzt gar nicht darauf geantwortet, auf die Frage, was die Zielsetzung für euch von Mission ist. Also was wollen wir erreichen oder was wollt ihr erreichen?
Ich muss sagen, für mich ist Mission eher sowas wie ein gemeinsamer Weg. Also ich merke es tatsächlich in der Arbeit bei anderen Zeiten, dass Menschen ganz viele Sehnsüchte haben, ganz viele Fragen haben und Zweifel haben. Und ich sehe mich als Redakteurin eines missionarischen Vereins nicht so, dass ich die Antworten in der Tasche habe und sie weitergeben kann, sondern dass ich neben unseren Leserinnen und Lesern stehe oder beziehungsweise auch losgehe und dass wir uns auf einen Weg machen, der vielleicht auch Fragen beantworten kann, es aber nicht muss. Ich glaube, das Wichtige an der Mission ist zu wissen, wir sind zusammen unterwegs und es ist alles möglich und wir können in alle Richtungen gucken.
Ich finde, du hast da ganz wunderbar den Missionsbefehl interpretiert. Matthäus 28, 19 wird ja oft übersetzt, gehet hin und lehret alle Völker. Das hat sowas von oben herab. Und wenn man sich den griechischen Urtext anschaut, dann steht da nämlich als Gehende lehrt die Völker. Also als Gehende, genau wie du das gesagt hast, ein Stück Weg gemeinsam gehen, anbieten, über etwas zu sprechen, sich auszutauschen. Dieser Ansatz beim Menschen und nicht, dass man ein bestimmtes Ziel erreichen will, sondern beim Menschen anzusetzen. Ich glaube, das ist das, was auch Jesus letztlich gemacht hat. Er hat erstmal die Menschen geheilt. Er hat nicht gesagt, ich habe hier die und die Botschaft, die musst du erstmal glauben, sondern er hat erstmal die Menschen geheilt. Und auch Leute geheilt, die gesagt haben, ja, ich habe damit Schwierigkeiten, hilf meinem Unglauben, hat er trotzdem erstmal die Menschen geheilt. Und das finde ich einen entscheidenden Ansatz.
Ich erlebe das auch so ähnlich, also beim Rundfunk, dass wir sagen, wir bringen etwas in einen Kommunikationsraum mit rein. Also wir bringen das Evangelium, was auch immer das jetzt ist, in was für einer Form man das reinbringt, aber wir bringen es ins Spiel. Und was damit passiert, das haben wir auch letztlich nicht in der Hand. So, also wir hatten einmal die Frage gehabt, ist Jesus ein Influencer gewesen? Ne? Dieser Begriff, der ja eigentlich total, also durchaus auch negativ belegt ist durch die ganze Werbung, die damit verbunden ist. Aber dürfen wir beeinflussen? Ich hatte das auf dem Hintergrund von einem Kita-Besuch tatsächlich irgendwie war das entstanden, diese Frage, wo eine Mutter gesagt hatte, ach, da müssen Sie sich gar keine Gedanken machen, das ist eine evangelische Kita, aber da passiert nichts so, da wird ein bisschen gesungen und so, aber mehr, da werden die Kinder nicht beeinflusst. Und da habe ich gesagt, ich hoffe, dass die da beeinflusst werden, aus dem Grund gebe ich meine Kinder in eine evangelische Kita, ansonsten haben wir versagt so. Also Jesus wollte schon beeinflussen, Liebe beeinflusst. Da bin ich fest von überzeugt. Es ist die Frage, ob das gegen den Willen passiert und ob man da das Gegenüber auch aus dem Blick verliert dabei. Mhm. Also das Gegenüber, finde ich, steht im Zentrum. Und das mache ich auch bei meiner Arbeit. Ich gucke mir die Hörerinnen und Hörer an mit deren Themen. Und ich gehe nicht rein und sage so das Evangelium, hier jetzt Bibelverse, zack, 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 sondern ich muss bei den Hörerinnen und Hörern anfangen. Was brauchen die eigentlich?
Ja. Ja, das stelle ich mir bei dir aber auch sehr schwierig vor, oder? Ich meine, bei so einem Adventskalender weiß ich, den nehmen die Leser und Leser ganz bewusst in die Hand und gucken und lesen ihn. Du sprichst ja deine Radioandachten oft mitten in den Alltag rein, also abends, wenn die Leute beim Abendessen sind oder wenn sie gerade nach Hause fahren oder morgens beim Frühstück. Das heißt, die sind da eigentlich gar nicht drauf vorbereitet. Wie gehst du darauf ein?
Ja, es ist tatsächlich so, dass bei einigen Wellen wirklich ein Publikum da ist, was wirklich absolut kirchendistanziert ist. Davon kann man ausgehen. Man kann nichts voraussetzen. Also alles, was so theologische Begriffe sind, Pfingsten, sowas zum Beispiel. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Leute wissen, was das ist. Also ich setze wirklich da an, wo ich weiß, dass es die interessiert. Das ist die Musik. In den meisten Musikstücken ist es so, dass irgendwie Lebensthemen, Hoffnung, Leben, Sterben, Tod, Liebe da thematisiert wird. Und anhand von diesen Liedern kann ich dann oft auch Glaubensthemen eben mit reinbringen. Aber es ist echt eine Herausforderung.
Kriegst du auch manchmal Reaktionen von Hörern?
Ja, wir kriegen viel Reaktionen über unseren Facebook, über unsere Facebook-Seite natürlich, wobei das nochmal ein anderes Publikum ist als diejenigen, die es hören. Ja, wir kriegen auch teilweise schon auch mal einen Shitstorm, das kann auch passieren, gerade wenn wir uns politisch äußern, kann das vorkommen. Aber wir kriegen auch manchmal positives Feedback. Also da gibt es durchaus Reaktionen, ja.
Könnt ihr denn messen, ob Leute euch abschalten, wenn dann kommt, Moment mal, oder...
Ja, leider.
Umschalten.
Ja, leider ist die Einheit zu kurz tatsächlich. Also bei den Gottesdiensten kann man sehen, ne, wie die Kurve ist oder bei unseren Fernsehsendungen auch. Bei unseren, diesen zu kurz, 1,30 kann man nicht da richtig
messen.
Ja, kann man nicht messen. Das geht dann mehr durch die Rückmeldungen dann beim Sender selber, dass wir erfahren, ob die das mögen oder nicht.
Du hattest vorhin gesagt, dass Jesus die Menschen auch beeinflusst hat. Ich würde das nochmal für mich dahingehend präzisieren, dass er das vielleicht gar nicht so wollte in dem Sinne, also jemanden beeinflussen, sondern dass er einfach beeinflussend wirkte, weil er eine große Glaubwürdigkeit hatte. Und dass das heute auch starke Christinnen und Christen auszeichnet, dass sie einfach eine große Glaubwürdigkeit haben. Das, was andere vielleicht dann auch als Charisma wahrnehmen. Und wir folgen ja gerne Menschen mit Charisma, sind gerne mit Menschen zusammen, die Charisma haben. Und ich glaube, dass es mit einer weltanschaulichen Fundierung wie dem Christentum einfacher ist, authentisch zu sein und so für sich mit der Welt im Reinen zu sein, trotz der vielen Probleme und trotz des Leids, das natürlich Christen auch sehen, aber es fällt uns vielleicht leichter, einfach im Leben zu stehen und auf einem Fundament zu stehen.
Naja, die Frage ist ja auch, was ist denn Beeinflussung? Also letztendlich machen wir es beim anderen Advent ja auch so, dass wir Texte mit reinnehmen, die überhaupt gar nichts mit christlichem Gedankengut zu tun haben. Wo wir aber sagen, da ist für uns eine total christliche Essenz mit drin. Das heißt, wir geben diesen Impuls nach draußen und gucken einfach mal, wie er wirkt. Und dann steht ein Gedicht von Jan Wagner zum Beispiel im absolut christlichen Umfeld und die Menschen sagen, ja, wow, also das so zu deuten, das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Da beeinflussen wir in dem Sinne ja auch nicht, sondern wir geben einen ganz neuen Impuls, der dann wirklich von jedem und jeder weiterentwickelt wird, ganz individuell. Mhm. Ist das dann schon Beeinflussung?
Ja, ich würde sagen, im positiven Sinne. Aber was wir nicht wollen, ist, dass jemand kommt und sagt, ich will dich verändern. Mhm. Ich glaube, daran liegt es. Mhm. Also wir wollen angenommen werden, wie wir sind. Und das ist das Negative bei mancher Mission, in Anführungszeichen, dass sie als Zielsetzung hat, du sollst jemand anders werden. So manchmal auch drohend, noch nicht mal, dass irgendwie was attraktiv dargestellt wird, wenn du jetzt das machst dann, sondern wenn du es nicht machst, dann kommst du, ich weiß nicht wohin. So ist es ja in der Vergangenheit manchmal gewesen oder ist bei einigen Kreisen immer noch so. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen doch erstmal angenommen werden, wie wir sind. Und dann dadurch verändern wir uns vielleicht von innen heraus. Aber da soll doch keiner kommen und sagen, dass wir verkehrt sind. Darauf hat auch keiner Bock.
Genau, ja. Und wir nehmen den Menschen nichts weg. Also gute Mission nimmt den Menschen nichts weg. Ich bin ja auch manchmal auf so ganz christlichen Seiten unterwegs. Und da habe ich immer das Gefühl, ich muss erstmal meinen Verstand abgeben, bevor ich mich darauf einlassen kann. Und das finde ich ganz fürchterlich. Also dieses Gefühl, dass man erstmal irgendwie einen Teil der Persönlichkeit von sich abspalten muss. Und das Christentum ist ganz anders. Die Hauptbotschaft ist, Gott liebt dich so, wie du bist. Punkt. Du musst dich nicht verändern. Du bist so geliebt, wie du bist. Also ich meine, hallo, ist das nicht die schönste Botschaft überhaupt? Gibt es denn für euch Vorbilder, aktuelle Vorbilder der Mission? Ich habe jetzt viel über Jesus geredet, aber gibt es nicht auch Politiker, Schauspieler, Musiker, die für euch Vorbilder sind? Also ich denke da zum Beispiel an einen Punk-Musiker, der orthodoxer Jude ist, Ezra Furman, dessen Musik ich unheimlich mag und der total zeitgemäße Musik macht und mit seinem orthodoxen Judentum, was ja nochmal viel schwieriger zu verkaufen ist als Christentum, sehr offensiv umgeht. Ich finde es großartig. Sowas gibt mir auch selber Mut, für meinen Glauben einzustehen und meinen Glauben auch ins Gespräch zu tragen.
Ich muss ich spontan an meine Autofahrt heute Morgen hierher denken. Da habe ich das Lied, was ja gerade besonders bekannt ist, auch von Mark Foster gehört, es gibt 195 Ländern und ich will alle davon sehen. Und die Welt ist voll von Abenteuern und trotzdem ist das Wichtigste für mich meine Liebe zu dir. Und das ist für mich fast ein missionarisches Lied. Also ohne dass er ja jetzt, ich weiß gar nicht, ob er christlich ist oder nicht, er singt ja auch allerdings vom Camino in dem Lied. Aber das ist für mich so, das trifft es so gut, weil einerseits diese Fokussierung auf die Liebe und die Liebe über alles zu stellen und trotzdem die Augen aufzuhalten und in die Welt zu gehen und zu sagen, mit diesem Background und mit diesem innerlichen Schatz gehe ich raus und entdecke, was die Welt an Wundern und Überraschungen zu bieten hat. Das ist für mich schon spezifisch christlich, ohne dass es das wahrscheinlich sein will.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Für mich war damals auch eine große, geradezu göttliche Zusage, als unsere Bundeskanzlerin, deren Partei ich noch nie gewählt habe, sagte, wir schaffen das. Das hatte für mich die Dimension einer göttlichen Zusage irgendwie. Das war so, ja, wir schaffen das, wir stehen da zusammen. Ich fand das super. Ich will damit jetzt keine politische Diskussion eröffnen, aber das war für mich so ein Zuspruch, der in dem Moment, glaube ich, auch gebraucht wurde.
Ich habe das ganz oft bei Interviewpartnern tatsächlich, wobei ich nicht irgendwie jetzt einen, doch ich muss doch einen herausheben, wenn die erzählen, also wenn die sich einen Bibelspruch aussuchen und dann darüber reden, Menschen der Öffentlichkeit, ich habe jetzt gerade mit dem Kriminologen Christian Pfeiffer gesprochen, der ja auch wirklich umstritten ist in der Öffentlichkeit. Es ging um das Thema Mitgefühl und dass Mitgefühl Verbrechen verhindern kann. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht manchmal sein Herz verschließen muss, weil er einfach so viel Verbrechen und so viel Elend sieht. Und da hat er mich angeguckt, also ist aus allen Wolken gefallen, hat gesagt, nein, also wenn wir unser Herz verschließen, dann können wir unsere Arbeit nicht mehr machen. Und hat mir das wirklich so plausibel gemacht, dass ich gedacht habe, oh, wie kleingläubig war ich eigentlich. Also da sind wirklich manchmal ganz ganz berührende Momente, wo Leute über ihren Glauben sprechen. Und deshalb bin ich auch überzeugt davon, dass wir das machen müssen. Also davon leben wir, dass andere Leute sagen, was ihnen Trost und Hoffnung gibt.
Ja, wo du das sagst, erinnerst du mich so ein bisschen auch an die Reaktionen unserer anderen Zeitenleserinnen und Lesern. Also wir bekommen ja auf unsere Aktionen und Projekte wirklich ganz viele E-Mails und Briefe. Und ich hatte jetzt vor ein paar Wochen als Reaktion auf den anderen Advent zum Beispiel die E-Mail einer Frau, die Frau eines Pastors ist und das seit 35 Jahren ist und im Pfarrhaus lebt. Also das macht, was eine gute Pfarrersfrau auch macht, in Anführungsstrichen. Und sie sagt, aber eigentlich war mir mein persönlicher Glaube da lange schon abhanden gekommen und irgendwie konnte ich auch gar nicht mehr glauben. Und dann habe ich den anderen Advent gelesen und habe auf einmal wieder ganz neue Fragen gestellt. Und ich finde, diese Haltung zu sagen, mein Glaube ist mir abhanden gekommen, aber ich gucke trotzdem noch weiter und ich halte die Augen auf und ich stelle Fragen und ich nehme meine Sehnsucht, die ich ja auch habe, ernst und gucke, wo die beantwortet werden kann oder wo die vielleicht sogar Erfüllung finden kann. Das finde ich bewundernswert. Und ich weiß nicht, ob mir das in meinem Alltag nicht manchmal auch zu sehr verloren geht, dass ich mich frage, auf welchem Weg bin ich denn und welche Fragen stelle ich denn? Und das finde ich ganz toll bei unseren Leserinnen und Lesern, die sagen, dieser Text hat bei mir das Gefühl ausgelöst und diese Frage beantwortet, die ich lange schon gestellt habe. Und das finde ich bewundernswert zu sagen, ich bin immer auf einem Weg und frage immer, wie es weitergehen kann.
Das finde ich interessant bei dem, wie du das darstellst. Da hört sich das nicht so an, wie als wenn einer ein Missionar ist und die andere Person wird überzeugt und der eine weiß schon Bescheid, sondern dass es so eine gegenseitige Inspirierung gibt. Durch die Fragen kann man inspiriert werden und dann auch durch Antwortversuche, so dass es so hin und her geht. Ne?
Absolut, ja.
Das heißt, Mission ist immer auch Arbeit an sich selbst. Ne?
Ich befürchte auch.
Ja. Ja, die Frage ist ja, ist es bewusste Arbeit? Also muss ich da bewusst rangehen? Ich meine, man sagt ja an einer Beziehung, muss man richtig arbeiten? Muss ich an Mission und muss ich alles da auch richtig arbeiten? Ich weiß es nicht. Oder muss ich einfach möglichst authentisch und offen durchs Leben gehen?
Ich finde es sehr hilfreich, wenn man ab und zu seine Überzeugungen testen kann. Also manchmal vertrete ich auch mal ein bisschen andere Überzeugungen, als ich in einer Diskussion, als ich sie eigentlich habe, um einfach mal zu testen, wie kommt man mit diesen Argumenten weiter. Ich finde das ganz spannend.
Ach.
Ja.
Gut, dass ich das weiß.
Ja, aber ist dann Mission sowas wie seine Fragen und seine Hoffnungen zum Ausdruck bringen, öffentlich?
Ja.
Oder im Zweiergespräch, würde ich vermuten.
Was einen bewegt, glaube ich, ja, das zum Ausdruck zu bringen. Und ich meine, wer hat schon auf alles eine Antwort? Selbst wenn man noch so tief in irgendeiner Religion verwurzelt ist, hat man doch immer noch seine Fragezeichen. Aber darüber zu sprechen, überhaupt ins Gespräch zu kommen, ich glaube, das ist das Entscheidende.
Ja, ich finde, das ist das eine. Und das andere ist, wirklich Impulse auch zu setzen, ne? Und zu sagen, guck mal, das gebe ich dir an die Hand. Sieh selber zu, was du draus machst. Also das fängt ja vielleicht auch schon dabei an, dass ich einer jungen Familie zum Beispiel ein kleines Gebetsbuch schenke. Gebetsbuch klingt jetzt schon wieder sehr, sehr traditionell, aber dass ich mir vielleicht auch 2-3 Texte aussuche, die ich weitergebe und sage, guck mal hier, ich habe dir 2 Texte ausgesucht, kannst ja mal gucken, was die mit dir machen. Also sowas in die Richtung, neue Impulse zu setzen, das kann ja jeder und jede von uns auch im Privaten tun.
Und es wird auch von uns erwartet, also dass wir es in bestimmten Situationen tun, gerade irgendwie in Katastrophen. Also wir wurden zum Beispiel werden auch vom Sender gefragt, ne? Damals jetzt bei German Wings oder so, bei dem Flugzeugabsturz, da wird auch erwartet, jetzt müsst ihr was erzählen, was euch Hoffnung macht. So, das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass uns das zugetraut wird, dass wir in solchen Momenten sprechen können.
Und da hilft dann ja auch meistens nichts mehr, als wirklich auch authentisch zu bleiben und zu sagen, wie sehr einen selber das auch betrifft und wo man jetzt versucht, Hilfe zu kriegen, auch für sich selber. Also gerade in solchen Katastrophen erlebe ich, dass wenn dann Menschen mit mir über sowas sprechen wollen, dass es dann das Einzige ist, dass ich von mir erzähle und mich frage oder die Frage auch weitergebe, woher kriegen wir Hilfe? Meine Augen schauen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Also ist für mich die einzige Frage in so einer Situation.
Aber es sind ja Gott sei Dank nicht nur Katastrophen, wo unser Glaube was zu sagen hat. Ich war ganz überrascht, im letzten Jahr hatten wir hier ein Oldtimer-Treffen von einer Marke, bei der ich auch, für die auch mein Herz schlägt. Und da wollten zwei getraut werden, beziehungsweise einen Trausegen haben. Und dann kam man auf mich zu und sagte, hast du irgendwas mit Kirche zu tun? Kannst du nicht da einen Segen sprechen? Und ich war dann ganz glücklich, als auch Pastor Röder vom Michel den Vorplatz freigab und wir da mit 80 Oldtimern auf den Vorplatz fahren konnten und ich in dem Portal tatsächlich einen Hochzeitssegen sprechen konnte. Und das hat auch gewirkt bei Leuten, die überhaupt nichts mit Kirche zu tun haben. Die fanden das ein grandioses Erlebnis. Die Bilder werden immer noch in den Gruppen geteilt. Und das war für mich ein total schönes Erlebnis.
Auf dem Foto strahlst du auch mindestens so sehr wie das Hochzeitspaar. Nein, aber das sind, glaube ich, so diese besonderen Momente, die natürlich wirklich offen und geeignet dafür sind, ich sag mal, Mission zu treiben. Ne? Das ist ja für mich auch Mission treiben irgendwie, genau diese Momente gemeinsam zu erleben und die Berührung mitzunehmen.
Eigentlich ein Schlusswort, ne?
Ja, aber das war ein schönes Schlusswort, Iris. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer neuesten Folge von Anders Hören. Tschüss!
Tschüss!